Nachrichten aus der beschädigten Welt. Oder wie lange soll das noch gut gehen? Hannover. Sozialstrafgesetze en Detail. Wie das Portal gegenharz.de berichtet, sind auch im vergangenen Jahr die vom Jobcenter übernommenen Unterkunfts- und Heizkosten gekürzt worden. Bundesweit um 560 Millionen Euro. Von dieser Kürzung war jeder fünfte Hartz-IV-Haushalt betroffen, im Sprachgebrauch der Agentur für Armut auch als sogenannte Bedarfsgemeinschaft bezeichnet. Angeblich seien die von Hartz-IV-Beziehern bewohnten Wohnungen zu teuer. So stehen etwa 18% aller Hartz-IV-Bezieher im gesamten Bundesgebiet unter dem Verdacht des luxuriösen Wohnens. Nicht bekannt ist hingegen, inwieweit ihre Vermieter von der Kürzung der Hartz-IV-Leistungen betroffen sind, weil sie vielleicht die Miete nicht in voller Höhe erhalten? Groß kann der Schaden auf dieser Seite nicht sein, sonst wäre da schon Geschrei zu hören. Immerhin werden im Durchschnitt ungefähr 80 Euro pro Haushalt und Monat einbehalten. Den Vermietern jedenfalls hat die halbe Milliarde bis jetzt nicht gefehlt. Wie Gegenharz berichtet, sind regionale Unterschiede zu beobachten. In Rheinland-Pfalz müssen ungefähr 27% der Leistungsbezieher mit der Kürzung ihrer Wohn- und Heizkosten leben, in Bremen nur etwa 12%. Als Grund für die Kürzung der Wohnkosten wird vom Jobcenter häufig eine sogenannte Unangemessenheit vorgeworfen. Die allerdings ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Eine Angemessenheit der Wohnkosten ist gesetzlich nicht festgelegt. Jedes Jobcenter kann ausgehend von regionalen Gegebenheiten mit jeweils eigenen Werten berechnen. Durch vermeintlich zu teure Wohnungen werden vielen Hartz-IV-Beziehern Leistungen vorenthalten. Gerade die bundesweiten Unterschiede im Hinblick auf die erfolgten Kürzungen der Wohn- und Heizkosten zeigen, dass die Regelsatzfestlegung einer Überprüfung bedarf. Hartz-IV-Empfänger sind auf die Übernahme der Wohnkosten angewiesen, denn der aktuelle Regelsatz reicht zur Deckung des Existenzminimums gerade so aus. Um dieses Existenzminimum konstant sicherzustellen, wird bereits die Einführung einer Mindestsicherung von 1.050 Euro im Monat gefordert, zusätzlich durch ein Wohngeld ergänzt, heißt es bei gegenharz.de. Wie aber kommt es nun dazu, dass die Vermieter ruhig bleiben? Warum haben deren Verbände noch nichts erzählt vom auf den Prüfstand stellen, vom an den Kosten beteiligen? Ganz einfach. So wie lohnarbeitende Menschen es fast immer stillschweigend hinnehmen, dass nun schon ein Drittel des Einkommens für Wohnen draufgeht, so zahlen auch die Angeharzten von ihren derzeit 416 Euro die Differenz zur vollen Mietforderung noch stillschweigender drauf. Obendrein nehmen sie es hin, dass sogar Mietminderungen oder etwaige Gutschriften aus Nebenkostenabrechnungen von den durch die Jobcenter anerkannten Kosten auch noch abgezogen werden. Stillschweigend. Endstation. Hartz IV reicht nicht für Bus und Bahn. Bundesregierung findet, Betroffene könnten umschichten. Dann esst doch weniger, überschreibt Susanne Bonat ihren Beitrag in der Tageszeitung Junge Welt. Die Regelsätze reichen nicht für Mobilität im Ortsbereich und schon gar nicht für den Fernverkehr. So kritisierte die Sozialpolitikerin Sabine Zimmermann von der Partei Die Linke im Bundestag. Eine parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales lässt sich herab zu antworten, möchte sich da aber nicht so festlegen. Hartz IV sei eine Pauschalleistung, die man sich aufteilen müsste. Betroffene könnten die Münzen ja umschichten. Von diesem Häufchen für so und so, auf das da für dies und jenes. Nur ist leider jedes Häufchen für sich schon zu klein. So einer parlamentarischen Staatssekretärin müsste man das vielleicht mal vorführen. Also so richtig mal zeigen. Die würde aus allen Wolken fallen. Gar nichts mehr übrig für die Leasingrate? Wen wundert's? Im Mai erst hat das ARD-Magazin Monitor errechnet, dass die Bundesregierung jährlich rund 25 Milliarden Euro einspart. Durch systematisches Kleinrechnen. Liegt übrigens rechts in der zweiten Schublade von unten, Frau Staatssekretärin. Wenn's noch mal schauen möchten. Zurück zur Lohnarbeit, zur schlecht bezahlten, zum Aufstocken. Gegenharz.de weist darauf hin, dass auch hier nichts bleibt, wie es war. deutscher Rechtsprechung. Sei Dank. Lange Zeit wurde vertreten, dass Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit nicht als Einkommen bei der Hartz-IV-Berechnung berücksichtigt werden. Grund hierfür war, dass die Arbeit in der Nacht oder an Sonn- und Feiertagen eine psychische Belastung darstellen würde und zudem mit höheren Aufwendungen verbunden sei. Diese Auffassung wird von den Gerichten nun nicht mehr vertreten. Einem leistungsberechtigten Aufstocker wurden die Zuschläge als Einkommen angerechnet. Gegen diese Entscheidung wehrte sich der Betroffene. Das Begehren des Leistungsbeziehers wurde jedoch vom Sozialgericht Duisburg abgelehnt. Es sah in dem Zuschlag lediglich einen Anreiz für Arbeitnehmer, auch nachts zu arbeiten. Eine weitere Begründung dafür, dass es sich bei den Zuschlägen um ein Entgelt handelt, sah das Gericht in der pauschalen Bezahlung. Diese Zuschläge seien in der Einkommensbescheinigung nicht als Aufwandsentschädigung bezeichnet worden. Ein Anrechnungsausschluss sei somit nicht gerechtfertigt. Dagegen ging der Betroffene in Berufung, die jedoch abgelehnt wurde. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass an Zweck bestimmte Einnahmen, welche dann nicht als Einkommen berücksichtigt werden, hohe Anforderungen geknüpft sind. Nur unter engen Voraussetzungen sei eine Nichtberücksichtigung möglich. Es ließe sich keine privatrechtliche Vereinbarung herleiten, aus der sich eine Nichtberücksichtigung als Lohnbestandteil für den allgemeinen Lebensunterhalt des Empfängers unmittelbar ableiten ließe. Somit mussten die Zuschläge als Einkommen bei der Berechnung der Hartz-IV-Leistungen berücksichtigt werden. Sie mussten. Geht ja gar nicht anders. Sehen Sie doch. Wir merken uns, deutsche Gerichte sehen hohe Anforderungen dort, wo die üblicherweise unterliegende Partei ihnen am wenigsten zu entsprechen vermag. Wir merken uns darüber hinaus, engen Erwartungen Genüge zu tun ist Sache der armen Menschen. Die eben erwähnte parlamentarische Staatssekretärin war vielleicht eine von den Spezialdemokraten. Und denen gehen verschleiernde Formulierungen besonders leicht vom Mund. Der letzte Korken, den einer von ihnen hat steigen lassen, trug das Etikett »Solidarisches Grundeinkommen«. Gereicht hat das nicht. Die Fronvögte von der CSU haben draufgelegt und nun heißt das »Teilhabechancengesetz«. 4 Milliarden Euro sind vorgesehen für 150.000 Niedriglohnjobs. Endlich Teilhabe, endlich Chancen. Danke, netter Versuch. Die Mundwinkel schaffen's nicht mehr nach oben. Mit der großspurig als Teilhabechancengesetz betitelten Änderung des SGB II wird de facto die Zwangsarbeit für ALG-II-Empfänger eingeführt und legitimiert. So beurteilt gegenharz.de das 10. SGB-II-Änderungsgesetz. Demzufolge sollen sehr arbeitsmarktferne Personen für die Dauer von 5 Jahren zwangsweise einem Arbeitgeber zugewiesen werden. Lediglich Aufstocker, die in diesem Zeitraum durchgehend abhängig Vollzeit beschäftigt waren, sind davon ausgenommen. Alle anderen ALG-II-Bezieher müssen damit rechnen, vom Jobcenter zwangsrekrutiert zu werden. Ob sie nun in Teilzeit arbeiten, ob sie wiederholt nur kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse hatten, ob sie selbstständig erwerbstätig sind, auch in Vollzeit, oder eben schlicht arbeitslos. Egal, alles Fälle für den Fronvogt. Und natürlich erwirbt der Zwangsarbeiter mit seinen Teilhabechancen keinen Anspruch auf ALG I. Als Dank der Nation werden dem Arbeitgeber Lohnkosten aus Steuermitteln erstattet. Auf die 5-jährige Dauer der Zwangsbeschäftigung gerechnet, erhält der Arbeitgeber insgesamt 88% der Lohnkosten aus Steuermitteln. Und natürlich wird der Zwangsrekrutierte auch im ersten Beschäftigungsjahr vom Jobcenter beschäftigungsbegleitend zwangsbetreut. Das heißt, das Jobcenter mischt sich in alle Belange des nun nicht mehr Arbeitslosen ein, sowohl private als auch berufliche. Damit offenbart sich auch der Gesetzestitel Teilhabechancengesetz als Teilhabe des Jobcenters am Leben des Zwangsbetreuten. Und Chancen hat er auch nur keine. So wie vorher. Woran der zwangsbetreute Zwangsarbeiter selbst teilhaben soll, erschließt sich jedoch nicht. Er oder sie ist potenzieller Vernichter von Arbeitsplätzen. So einem wird die übrige Belegschaft kaum wohlgesonnen sein, wenn er oder sie als kostenlose Arbeitskraft dieselbe Wertschöpfung erbringt. So wird nach den regulär Beschäftigten und noch unter den Leiharbeitern eine dritte Klasse von abhängig Beschäftigten erschaffen. Sie findet sich auf der untersten Stufe des Arbeitsmarktes wieder, sagt gegenharz.de. In der jungen Welt ist zu lesen, was die neueste Erwerbslosenunterjochungsidee an weiteren Problemen so hinter sich herschleift. Städte wollen Billigarbeiter, titelt Susanne Bonat. Das Teilhabechancengesetz stoße bei den Gewerkschaften auf Kritik. Ihnen sei die Höhe der Lohnzuschüsse zu gering. Auch Menschen, die 2 oder mehr Jahre ohne Arbeitsplatz waren und Hartz IV beziehen, müsse Tariflohn gezahlt werden. Andernfalls könnten tarifgebundene kommunale Betriebe und Wohlfahrtsverbände nicht an dem Programm teilnehmen, da sie die Differenz vom Mindest- zum Tariflohn nicht aus der Staatskasse erstattet bekämen. Die hätten sie aus der eigenen Kasse zu zahlen. Aus gleichen Gründen habe der Deutsche Städtetag das neue Gesetz kritisiert. Man wolle mitmachen, schwer zu vermittelnden Langzeitarbeitslosen eine Perspektive geben und dafür faire Löhne zahlen. Das erzählt uns derselbe Städtetag, der Anfang 2017 noch für die Beibehaltung der Sanktionspraxis der Jobcenter plädiert hat. Sanktionen, die gegen die Grundrechte auf Menschenwürde, körperliche Unversehrtheit und freie Berufswahl verstoßen. Das glaube denen also, wer möchte. Auch die Regierung hält nicht viel von Teilen ihres Volkes. Sie nimmt die noch immer als Kiosktrinker wahr, deren Beschäftigungsfähigkeit durch intensive Betreuung, individuelle Beratung und wirksame Förderung verbessert werden müsse. Sie teilt sie in 2 Gruppen ein, die besonders arbeitsmarktfernen und die weniger arbeitsmarktfernen Personen. Denen werden begleitende Betreuung, Weiterbildung und betriebliche Praktika während der Förderung ermöglicht, heißt es im Gesetzentwurf. Die Unternehmen dürfen sich damit über nahezu kostenlose Arbeitskräfte freuen. Je 1.000 Förderfälle entstehen dem Bund Kosten von bis zu 24 Millionen Euro pro Jahr, dem Grundsicherungsträger rund 85.000 Euro und der Wirtschaft lediglich 16.000 Euro, also 16 Euro pro Kopf und Jahr. Festhalten. Die gammlige Internetversandbutze zahlt 16 Euro im Jahr für noch wen beim Kartonfalten? 16. Pro Nase und pro Jahr. Auch mit der 2. Gruppe wird die Wirtschaft gut bedient. Zu dieser Gruppe zählt, wer seit mehr als 2 Jahren keinen Job hat. Bei dieser Gruppe orientiere sich der Zuschuss nicht an Merkmalen wie Minderleistung. Non-Performer hatte das noch geheißen beim rechtskräftig vorbestraften Kleinkriminellen Peter Hartz. Neu ist die beschäftigungsbegleitende Betreuung, heißt Vollzeitarbeit und trotzdem antanzen im Jobcenter. Dafür soll es Mindestlohn geben, aber der ist für Hartz-IV-Bezieher im ersten halben Jahr nicht verpflichtend, heißt entfällt erstmal. Zu früh gefreut. Auch an einen anderen Grundsatz will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD jetzt nicht mehr denken. Die Zwangsarbeitsplätze sollen nicht mehr wettbewerbsneutral sein. Offenbar stellt sich der Deutsche Gewerkschaftsbund jetzt nicht mal mehr hinter seine beitragszahlenden Stammmitglieder. Bisher hatte man ja immer keine Arbeitsplätze gefährdet sehen wollen. Vorbei. Jetzt sollen private Profite gepampert werden. Ach, übrigens, laut Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD ist der Antritt einer solchen Stelle für Hartz-IV-Bezieher freiwillig. Im Entwurf ist allerdings nur von zugewiesenen Personen die Rede, also von Zwangsarbeit. Und noch eins. Seit 2005 wird immer mal wieder probiert, ob man mit dieser Nummer durchkommt. Auch diesmal braucht es Ihnen ja nicht zu gelingen.